Auf ein Bier mit, der DNN Dresden Talk.
Herzlich willkommen bei Auf ein Bier mit, der Dresden Talk. Ich bin Thomas Baumann-Hartwig, Chefreporter bei den Dresdner Neuesten Nachrichten und habe mir heute Kasim Taher Saleh eingeladen, Bundestagsabgeordneter für die Grünen. Mit ihm will ich die Frage erörtern, ob die Grünen die Buhmänner der Nation sind. Robert Habeck wird nicht von der Fähre gelassen nach seinem Urlaub. Die politische Aschermittwochsveranstaltung der Grünen muss wegen Störungen abgesagt werden. Der Zorn vieler entlädt sich derzeit auf die Politik der Grünen. Und ich möchte von Kasim Taher Saleh wissen, wie er den Umschwung schaffen will. Herr Taher Saleh, als Sie in die Redaktion gekommen sind, habe ich erwartet, dass es in Ihrer Aktentasche klappert. Es hat auch geklappert, aber es waren keine Bierflaschen, sondern es waren zwei Thermoskannen. Was haben Sie denn für ein Getränk mitgebracht?
Ich habe ein Chai-Tee mitgebracht. Ein Chai-Tee hat für mich die Bedeutung, dass Zusammenkommen, Beisammensein, ein entspanntes Reden und Diskutieren, Debatten führen, das habe ich alles mitbekommen, auch durch meine Familie und durch meinen kulturellen Hintergrund, weil man setzt sich zusammen und trinkt gemeinsam ein Chai und debattiert über Gott und die Welt.
Schmeckt doch sehr lecker, muss verdünnt werden. Sie haben also an der einen Thermoskanne, in der kleinen das Konzentrat und in der anderen das heiße Wasser. Und daraus fabriziert sie dann den Tee, der auch sehr köstlich ist.
Korrekt, es sei denn, es kommt darauf an, wie stark Sie ihn trinken möchten. Also bei einem vielleicht etwas mittagsartigen Situation, wo ich dann, ja, bei einem mittagartigen Situation, wo Sie denken, ah, okay, ich muss jetzt wieder an den Schreibtisch und kann jetzt keine Siesta machen oder einen Mittagsschlaf machen, dann können Sie das Konzentrat etwas erhöhen. Und wenn Sie dann der Meinung sind, auch am Abend, ich möchte in den nächsten 2-3 Stunden schlafen gehen, dann müssen Sie es mit etwas warmem Wasser mehr verdünnen.
Also hat der Chai auch so eine Wirkung wie Kaffee, ist belebend und aktivierend.
Genau.
Sind Sie eigentlich ein Biertrinker oder trinken Sie gar kein Bier?
Ich persönlich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken, Bier getrunken. Ich würde es bezeichnen als ein liberaler Moslem in der Hinsicht. Ich halte mich an die Grundwerte wie kein Alkohol, kein Schweinefleisch, aber ich bete jetzt nicht jeden Tag. Ich faste den Ramadan-Monat, das heißt einmal im Jahr praktiziere ich den Ramadan und faste auch dementsprechend. Aber ich bin jetzt kein tagtäglicher praktizierender Moslem. Wie gesagt, ich glaube an einen Gott und den gibt es. Ansonsten würde ich mich ja als gesellschaftsliberaler Moslem bezeichnen.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie als Politiker häufig in Runden sitzen, in denen die, mit denen Sie zusammen sind, relativ locker auch Alkohol trinken. Was machen Sie dann für Beobachtungen, wenn Sie da nüchtern bleiben und keinen Alkohol trinken? Ist das nicht manchmal vielleicht sogar surreal?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja hier groß geworden in Sachsen. Mich begleitet das Thema ja seit Jahrzehnten. Ich meine auch im Fußballverein, in den Kabinen haben meine Sportsfreunde Bier in der Hand gehabt. Und ich habe eine Spezi-Flasche in der Hand gehabt meistens und habe mit denen angestoßen. Und das war auch so ein Zusammenhaltsgefühl. War auch in den politischen Runden ist es jetzt so normal geworden in der Hinsicht, dass wirklich auch viele Politiker und Politiker auf Alkohol auch verzichten. Nicht jeden Abend unbedingt ein Glas Wein trinken oder ein Bierglas in der Hand haben, sondern einfach aus gesundheitlichen Gründen oder auch aus Schlafmangel eventuell auch, dass sie auf den Alkohol auch verzichten. Ich bin also oft nicht alleine, der keinen Alkohol trinkt, sondern in den seltensten Fällen, insbesondere in den politischen Runden, und das ist auch okay so dementsprechend.
Müssen Sie sich da manchmal dumme Fragen anhören, wenn bei irgendeinem feierlichen Anlass Sekt ausgeschenkt wird und Sie dann auf Orangensaft oder Wasser bestehen?
Nein, überhaupt nicht, weil Genau, an solchen Anlässen gibt es ja auch meistens Orangensaft oder alkoholfreien Sekt. Ich meine, aktuell in der aktuellen Lage ist es so, dass es alles alkoholfreien gibt. Ich habe alkoholfreien Gin letzte Woche getrunken, alkoholfreien Cocktail, alkoholfreies Bier, Wein. Es gibt ja mittlerweile alles alkoholfrei und auch bei vielen Anlässen und bei vielen Veranstaltungen. Dementsprechend erkennt man das eigentlich so auf dem ersten Moment auch nicht, weil das Glas und die Glasformen relativ ähnlich sind und erst auf Nachfrage. Aber dummen Fragen in der Hinsicht habe ich ganz, ganz selten bisher gestellt bekommen.
Dann trinken wir noch einen Schluck.
Und ich fülle mal nach.
Weil jetzt.
So, geben Sie mal.
Also die Mischung war vorhin.
Ja?
Perfekt.
Okay. So, ich erstmal noch das Wasser etwas verdünnen. Und dann, bitteschön.
Dankeschön.
Geht los.
Tanken wir noch ein bisschen Kraft und Energie, wenn wir uns der Politik zuwenden.
So wie es gehört, oder?
Genau. 2021 waren die Grünen im Stimmungshoch.
No.
Sie haben ja in Dresden 2 Bundestagsmandate gewonnen und es hat nie viel gefehlt. Und die Grünen hätten die Bundeskanzlerin gestellt. Annalena Baerbock war dicht dran, wurde dann aber doch noch von Olaf Scholz überholt. Jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und man hat den Eindruck, dass die Grünen zu den Buhmännern der Nationen geworden sind. Sie werden für alles, was in diesem Land schiefläuft, verantwortlich gemacht. Wie ist es zu diesem Stimmungsumschwung aus Ihrer Sicht gekommen?
Ich persönlich bin ja Ingenieur und vertraue Zahlen und Fakten. Und wenn man rein die Zahlen anschaut, dann stimmt diese Wahrnehmung nicht. Wir haben jetzt alleine im Januar 4.500 Neumitglieder gehabt. Das ist, wir sind die Partei, die an Mitgliederzahlen wachsen. Tatsächlich, auch im Vergleich zu den Altparteien, sind wir die einzigen, die an Mitglieder zugewinnen. Und auch bei den Umfragen, wir haben 2021 mit 14,8% das historisch beste Ergebnis geholt. Und aktuell sind wir bei zwischen 13% und 15%. Also wir sind aus meiner Betrachtung heraus, zumindest was die Zahlen und Fakten sagen, recht stabil und seit Anfang des Jahres sogar in einem Hoch. Und das nach ganzen Debatten wie Lützerath, Debatten wie die europäische Asylrechtsreform, weil auch die Asylpolitik für uns eine wichtige Kernpolitische und parteiliche Stimmung ist, auch nach natürlich den Themen wie Waffenlieferungen und vieles weitere, sind die Zahlen recht stabil. Demzufolge, ich kann zwar Ihre Stimmung wahrnehmen in meinen Besuchen beispielsweise, insbesondere wenn ich in Sachsen unterwegs bin, bei Unternehmen, bei Vereinen, bei Organisationen, aber zahlentechnisch in der Hinsicht stimmt diese Stimmung nicht und diese Wahrnehmung nicht. Auch in Sachsen übrigens haben wir einen Mitglieder dazu gewonnen. Alleine im Januar hatten wir knapp 100 Neuantritte. Demzufolge kann ich jetzt die Stimmung nicht so ganz zustimmen, glaube aber, das ist medial vielleicht auch, ja, besser ankommen in der Gesellschaft, wenn man sagt, die Grünen sind wieder schuld und die Grünen sind wieder schuld. Aus meiner Sicht ist dieser Bonbon ausgelutscht. Das war bis letztes Jahr noch der Fall, dass man gesagt hat, die Grünen sind für die Wirtschaft schuldig, fürs Klima, für alles Mögliche, für Soziales, im Bereich Migration, Asylpolitik, im Bereich Bauen. Aber mittlerweile erkenne ich auch aus der medialen Berichterstattung heraus, dass es eher in der Hinsicht eine kleine Scherz- und Lachnummer auch wird, dass man eher das Gegenseitige erzählt. Ach ja, stimmt ja, die Grünen sind ja wieder schuld. Übrigens, vielleicht kennen Sie auch das berühmte Meme vom Horst Seehofer, wo er dann sagt, die Grünen, die Grünen. Und das merkt man in diesen scherzhaften Debatten auch mittlerweile mit. Ne?
Aber wenn man sich von der Stimmung abwendet und hin zur praktischen Politik, und da haben wir ja in Dresden ein besonderes Spezifikum, die Stadt wird bis 2030 enorm wachsen. Und wenn man sich die Entwicklung im Wohnungsbau deutschlandweit anschaut, fragt man sich dann schon, ob es vielleicht schlauer gewesen wäre, zu überlegen, wie man neue Gebäude baut, statt sich zu fragen, wie man den Gebäudebestand klimaneutral bekommt. Anders gefragt, ist es vielleicht auch so, dass Sie manchmal an der praktischen Realität, also an der Realität vorbeigehen und an Themen sich abarbeiten, die, sagen wir mal, den Nerv nicht so richtig treffen?
Neubau versus Bestand ist ja kein Entweder-Oder, sondern das ist ein Und. Und das zeigen ja auch die Zahlen ganz, ganz klar. Wir müssen über die Schaffung neuer Wohnungen und gleichzeitig aber auch über die Klimaneutralität nachdenken. Und alle bekennen sich zu dem Ziel, 2045 soll die Bundesrepublik klimaneutral sein. Übrigens, das Ziel kommt von der alten Bundesregierung. Das ist überhaupt kein Beschluss der Ampel, sondern von einer unionsregierten mit einer sozialdemokratischen Bundesregierung, die das in der letzten Periode auch so beschlossen hat. Klar ist aber auch, und das hat die Bundesregierung auch erkannt, das Potenzial liegt im Gebäudebestand. Und ein Großteil der Lösung ist der Gebäudebestand, indem wir umbauen, aufstocken, Dachgeschosse ausbauen, nachverdichten und Leerstandsflächen auch so weit effizient nutzen, weil wir damit Ressourcen schonen, wir sparen Fläche und sparen graue Energie. Ich mache vielleicht mal ein paar Zahlen und Fakten, dass wir einfach vielleicht auch handfester weiter debattieren können. Das Potenzial für Aufstockung, Nachverdichtung und Umnutzung liegt alleine nach aktuellen Prognosen bei über 4,3 Millionen neuen Wohnungen. Und wir haben keine grüne Wiese nachverdichtet oder
versiegelt, sondern korrekt. Das ist reines Potenzial, was im Gebäudebestand gehoben werden kann.
Und ich habe mir nochmal Dresden angeschaut und das Potenzial für Dresden. Und alleine in der Dresdner Innenstadt beispielsweise stehen 10% der Gewerbeimmobilien leer. Und in den umliegenden Kleinstädten wie Riesa oder Großenhain meistens sogar bis zu 25%. Mir geht es einfach nur darum, dieses Potenzial zu mobilisieren, einfach zu schaffen. Das bedeutet aber nicht, dass wir gegen Neubau sind. Ich meine, es kam diese Woche die Meldung heraus, auch bei DNN, dass 2500 neue Wohnungen auf der Südhöhe oben entstehen. Das ist auch total logisch und total nachvollziehbar. Mir geht es einfach nur darum, dass wir das andere Potenzial im Bestand nicht vergessen und nicht ausschöpfen. Und deshalb sage ich, es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Und. Und demzufolge haben wir auch auf der Bundesebene ein Förderprogramm initiiert, der über 120 Millionen beträgt. Der heißt Gewerbe zu wohnen, dass man genau Gewerbeimmobilien
diese Umnutzung finanzieren kann.
Nur diese Umnutzungen, diese Gewerbeimmobilien nutzen kann, um neuen Wohnraum auch zu schaffen. Dass man zum Beispiel sagt, eine leerstehende Bürofläche, das ist auch optimal da, dass man da Trockenbauwände beispielsweise hochziehen kann, dass man eine Toilette dazu bauen kann, eine Badewanne, eine Dusche mit rein, und dann können diese Flächen genauso zum Wohnraum auch genutzt werden. Und man hat demzufolge auch kurze Wege, weil man ist in der Innenstadt beispielsweise, hat kurze Wege zum Einkaufen, zur Kulturszene, zum Sport, vielleicht auch zur Arbeit. Und diese Potenzialien hat die Bundesregierung auch erkannt und will auch parallel zu dem Neubau diese Potenziale auch ausschöpfen.
Was ja auch die Innenstadt beleben würde, niemand geht ja gerne an leeren Schaufenstern vorbei. Wenn dort dann eines Tages Gardinen hängen und Menschen wohnen, trägt das ja auch dazu bei, dass man sich wohler in seiner Stadt fühlt.
Klar.
Es gibt ja auch den Vorwurf, regelmäßig höre ich den Herrn Merz zum Beispiel dazu, dass die Grünen die Wirtschaft kaputt machen mit immer neuen Vorgaben und immer neuen Regularien und immer neuen Steuern und Abgaben. Was sagen Sie dazu? Das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr wird ja nicht sonderlich steigen. Ist da was dran? Sind die Grünen, schwächen die Grünen die Wirtschaft in Deutschland?
Man muss natürlich auch sagen und zeigen, dass diese Bundesregierung die Herausforderung der letzten 6, 10 verschlafenen Jahre extrem, extrem angeht und diese anpackt. Und zwar konkret und nicht nur an Phrasen und nicht nur an politischen Reden oder an Pressekonferenzen, sondern wirklich an Taten, an Gesetzen, an Verordnungen. Ich mache hier auch gern mal ein paar Beispiele. Beispielsweise der Aufbau einer Infrastruktur zum Import von LNG-Terminals und Wasserstoff. Das ist ein gigantisches Potenzial, was wir da bereitet haben. Es gab noch nie eine Bundesregierung, es gab noch nie so eine schnelle Planungsbeschleunigung, dass innerhalb von wenigen Monaten, knapp einem Jahr, so nicht nur die Planung, sondern auch die Umsetzung eines LNG-Terminals bereitgestellt wurde. Oder auch der Osten, und das vergessen nämlich auch ganz viele. 2023 gab es in Ostdeutschland mehr Wirtschaftswachstum als in Gesamtdeutschland. Und das liegt insbesondere auch an der Bundespolitik. Stichwort TSMC für Dresden, Stichwort Intel für Magdeburg, Stichwort aber auch das deutsche Astrophysik-Institut in der Lausitz. Stichwort, wo ich auch ganz aktiv daran mitgearbeitet habe, ist das Lab, das Living Art of Building, ebenfalls in der Lausitz. Da sind Millionen, Milliarden Euro zu Subventionen, die nach Ostdeutschland kommen, die insbesondere die ostdeutsche Wirtschaft stärken, weil auch die nachfolgenden Gewerbe haben davon. Ich meine, die Anlage von TSMC, die muss ja jemand bauen. Und das werden definitiv lokale Handwerksbetriebe bauen, das werden definitiv lokale Planungsbüros das bauen. Auch dieses Gebäude muss ja auch instand gehalten werden, muss ja auch in Betrieb gehalten werden. Das heißt, auch die Dienstleistungsunternehmen, Reinigung, Zulieferung und Co., das wird alles der lokalen Wirtschaft, der lokalen, regionalen Wirtschaft zugutekommen. Weit weg von neuen Arbeitsplätzen, weit weg von neuen Wohnungen, von neuen Verkehrsinfrastrukturen und so weiter und so fort. Demzufolge kann ich den Merz vielleicht in seine Oppositionsrolle verstehen, einfach dagegen zu hauen, gegen die Ampel und gegen jegliche Politik, weil die Union, insbesondere auf der Bundesebene, und das merkt man auch bei den Entscheidungen und Debatten, sie sind natürlich frustriert, weil sie nach 16 Jahren nicht mehr mitregieren und nicht mehr in Verantwortung sind. Und das versuchen sie zumindest medial da darzustellen. Aber auch da wieder, die Wirtschaft unter anderem, geführt von den Grünen, von Robert Habeck und insbesondere Ostdeutschland, hat das Potenzial zum Wachstum. Und Ostdeutschland ist auch im Jahr 2023 gewachsen, rein was die Zahlen betrifft. Und demzufolge sehe ich dieses Narrativ von Herrn Merz als total schwachsinnig an, auch wenn man genau die Zahlen und Fakten nachschaut und dem auch vertraut, ne?
Da haben Sie die Vorwürfe, die gegen die Grünen erhoben werden, ja schön gekontert. Ich gehe jetzt mal 2 Etagen tiefer direkt Gerne. Nach Dresden rein. Wir haben an der Bautzner Straße neuerdings 3 Meter breite Radwege. Das hat der böse grüne Baubürgermeister gemacht. Halten Sie diese riesigen Radverkehrsanlagen an dieser Stelle für sinnvoll? Oder ist es reine, und ich sage jetzt diesen bösen Begriff, grüne Symbolpolitik?
Man muss sagen, wir Bündnisgrün stehen für eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer. Das sind die Radfahrenden, das sind die Fußgänger, das sind die Autofahrer, das war natürlich auch der ÖPNV, also auch die Straßenbahn. Und wenn wir die Bautzener Straße uns umschauen, übrigens, ich war da auch gestern, bin da auch vorbeigefahren mit dem Rad in der Hinsicht. Wenn es ein fließender Verkehr ist, das heißt, die Straßenbahn ist da und die Autofahrenden ist da und niemand überholt, dann zeigen das auch ADFC-Zahlen und Recherchen, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Und dann ist natürlich auch die juristische Seite. Dresden ist gezwungen, auf einer Bundesverordnung heraus tatsächlich auch für Radfahrende genau diese Breite darzustellen. Das heißt, bei den Verkehrsanforderungen steht ganz klar da, wie viel Platz gehört einem Autofahrer, wie viel Platz gehört der Straßenbahn, wie viel Platz muss dementsprechend auch ein Fahrradfahrer auch bekommen. Das heißt, auch da war der Verkehrsminister Stefan Kühn gezwungen, auch die Bundesverordnung umzusetzen.
Oha, Stefan Kühn ist jetzt Verkehrsminister und ich hatte immer gedacht, er wäre der Oberbürgermeisterkandidat für die Wahl 2029 von den Grünen und sie bauen ihn jetzt auf. Respekt.
Naja, nachdem der Scheuer sein Rücktritt verkündet hat, beziehungsweise dass er zur nächsten Bundestagswahl nicht mehr antritt, besteht ja auch die Möglichkeit für den Stefan Kühn jetzt einen potenziellen auch Bundesverkehrsminister zu sein. Aber ich will hier keine Gerüchte in die Welt schnüren. Stefan Kühn ist natürlich der Verkehrsbürgermeister der
Stadt. Aber funktionieren würde es ja schon, weil er war ja auch schon mal Bundestagsabgeordneter und hat sich dort in der Verkehrspolitik ganz schön hervorgetan.
Und war der verkehrspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion und kennt auch den Scheuer auch persönlich ganz gut. Also funktionieren würde das, glaube ich, ganz gut, ja.
Sind Sie da schon ganz gut aufgestellt für die nächste Bundestagswahl.
Schauen wir mal, ne?
Zurück zu Dresden. Oder zurück ist vielleicht blöd, weil wir über die Basener Straße gesprochen haben. Also nochmal zu Dresden. Die Landeshauptstadt, die Verwaltung stöhnt darüber, dass sie immer mehr staatliche Aufgaben, die vom Bund und vom Freistaat vorgegeben werden, mit städtischen Haushaltsmitteln finanzieren muss. Sei es die Unterbringung von Asylbewerbern, die ja in Dresden, einer Stadt mit einem sehr engen Wohnungsmarkt, natürlich teurer ist als an anderen Standorten. Sei es der öffentliche Personennahverkehr, sei es Thema Energiewende. Überall stelle der Bund Leistungen und sei da nicht bereit, diese Leistungen auskömmlich zu finanzieren. Wie setzen Sie sich dafür ein, dass die Finanzausstattung der Kommunen eine bessere wird?
Das ist natürlich A und O, dass die Kommunen finanziell gut ausgestattet sind. Gehen wir mal im Bereich der Unterbringung, der Geflüchtetenpolitik. Da hat die MPK im letzten Jahr im Juni beschlossen, dass der Bund nochmal zusätzlich 1 Milliarde Euro für die Kommunen bereitstellt. Bezüglich Verkehrsanbindung, Deutschlandticket ist einer der größten Erfolge dieser Ampelregierung. Auch da wurde.
Das Euro-Ticket ist wunderbar, ne?
Also, da wurde unter anderem der Beschluss gefasst, jetzt am 22. Januar, dass auch der Bund in der Hinsicht dieses Jahr definitiv noch das 49 Euro mitfinanziert, gemeinsam mit den Kommunen, gemeinsam mit den Ländern und gemeinsam auch mit den Verkehrsbetrieben. Auch im Hinblick der Energiewende. Wir haben gesehen, 2022, nach dem fürchterlichen, brutalen russischen Angriffskrieg, da hatten wir ein Winter und alle dachten, Blackouts und wir kommen gar nicht hin.
Auch haben alle die Heizung runtergedreht.
Naja, auch das war eine gemeinsame Aufgabe mit den Kommunen, mit insbesondere den Bürgern und Bürgern, mit den Unternehmen, mit allen Akteuren. Da haben wir es gemeinsam geschafft, dass wir den Winter auch gut überstanden haben. Zumindest auch die Bundesrepublik mit der Energiepreisbremse, demzufolge auch mit der Strompreisbremse, auch wir haben diese Menschen unterstützt. Und das ist immer eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das bedeutet, Kommune, Land und Bund müssen vor allem bei diesen wichtigen Themengebieten zusammenziehen und das passiert auch.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Bei den Pauschalzahlungen, die der Freistaat Sachsen den Kommunen zugesteht, wie soll da eine menschenwürdige Unterbringung von Asylbewerbern erfolgen? Wie soll man mit, es sind jetzt knapp 12.000 Euro im Jahr, da sinnvoll Quartiere schaffen?
Sinnvoll ist ja immer subjektiv. Fakt ist, wenn wir auch die Stadt Dresden uns dafür einsetzen, dass wir in Zukunft unseren Wohlstand auch behalten, dann müssen wir definitiv auch die, auch den Zuzug von allen Menschen menschenwürdig passieren lassen. Und die Stadt Dresden hat Kapazitätsengpässe. Sie probiert aber alles Mögliche in der Hinsicht, dass das auch Zukunft auch so passiert. Auch der Besuch der Geflüchtetenunterkunft Cityherberge hier in der Stadt, wo ich mit Ricarda Lang, unserer Bundesvorsitzenden, auch die Bürgermeisterin Frau Kaufmann es besucht habe. Und dahingehend ist es natürlich essentiell und wichtig, dass Bund, Kommune, Land alle zusammen miteinander sprechen, miteinander debattieren, weil nur dann kann man natürlich auch die Lösungen gemeinsam finden und diese finanziellen Last auch gemeinsam tragen.
Apropos finanzielle Last, die Landeshauptstadt Dresden rechnet für dieses Jahr mit 45 Millionen Euro, die aus der Stadtkasse in die Unterbringung von Asylbewerbern fließen müssen, die ja eine staatliche Aufgabe ist. Wie beurteilen Sie das? Wird da der Kommune nicht Geld entzogen, die sie für Investitionen aufwenden könnte? Müsste nicht der Bund in die Bresche springen und das Geld der Stadt zahlen oder der Freistadt?
Dieser Vergleich finde ich wirklich, wirklich fürchterlich, weil man diesen Vergleich nimmt und immer auf Kosten von Schwachen, von Geflüchteten immer diese finanzielle Frage führt. Man kann ja auch genauso den Gewinn der Stadt auch dahingehend mitnehmen und in die Argumentation betrachten. Was passiert denn, wenn wir die Geflüchteten, die sich dann gut integrieren, hier dann arbeiten, hier dann wohnen, hier Steuer zahlen, wie viel Gewinn hat dann die Stadt Dresden davon? Warum gibt es diese Zahlen nicht und diese Prognosen nicht? Und warum nehmen wir bei der Debatte diese Prognosen nicht mehr in diesen medialen Berichterstattungen mehr in Betracht? Und demzufolge, ich finde es immer wirklich, wirklich schädlich, auch für den demokratischen Zusammenhalt, auch für die Dresdner Stadtgesellschaft und für die politische Debatte heraus, die Zahlen immer zu nehmen und auf die Schwächsten diese Gesellschaft, auf deren Schultern diese Debatten zu führen.
Danke für diesen Appell.
Sehr gern.
Sie sind das erste Mal im Bundestag und Sie kommen aus dem Osten. Wie haben Sie sich denn die vergangenen Jahre in Berlin etabliert? Sind Sie immer noch der Ossi, der aus dem Dresden kommt, wo regelmäßig Pegida marschiert und auch sonst einiges im Argen liegt? Oder haben Sie sich in Berlin ein Standing erarbeiten können?
Man muss sagen, und ich merke auch, dass leider die Ostperspektive noch viel zu wenig in den bundespolitischen Themen Relevanz findet. Und das ist eine Frage der Repräsentation, die immer noch nicht vollständig abgeschlossen ist, auch nicht in der Bundespolitik. Das merkt man auch in der Besetzung des Kabinetts, in der Besetzung der Ministerinposten. Ich muss aber sagen, dass mein Standing in der Hinsicht auch doch gewachsen ist, nicht nur innerhalb der Fraktion oder innerhalb der Ampel, auch mit den Unionskolleginnen und Kollegen arbeite ich zusammen, sei es mit Markus Reichel, meinen Wahlkreiskollegen Lars Rover, auch auf der Landesebene Konrad Clemens und viele weitere Beispiele in der Hinsicht. Ich muss aber auch sagen, dass die Herausforderungen nicht ohne sind. Es macht aber unheimlich Spaß für Dresden, für Sachsen, die Perspektiven in der Bundesebene einzubringen und vor allem dieses wunderschöne Bundesland nochmal voranzutreiben. Es ist immer wieder ein Privileg. Man lernt extrem, extrem viel in einer rasanten Geschwindigkeit, nicht nur an tollen Menschen, an tollen Unternehmen, die sich für die Region einsetzen, die auch die Zukunft der Region auch sehen und mit Herz und Leib und Seele dieses wunderschöne Bundesland auch voranbringen wollen.
Ein Parteifreund hat Sie als politisches Naturtalent bezeichnet. Sehen Sie das ähnlich?
Wer war das?
Der Thomas Löser.
Thomas Löser ist ein sehr guter Parteifreund in der Hinsicht. Ich würde mich jetzt nicht als einen politischen Naturtalent bezeichnen. Wenn er es so sieht, dann nehme ich diesen Dank oder diesen Titel oder diese Bezeichnung gern an. Aber ich habe definitiv noch auch Nachholbedarf nach oben, sei es die Argumentation, sei es aber auch, was wir noch für Dresden und für Sachsen rausholen können, auch auf der bundespolitischen Ebene. Das Potenzial ist da und ich habe auch noch Verbesserungsbedarf. Ich glaube, hätte ich das nicht, dann wäre ich in der Position auch nicht gerecht verfertigt. Ich möchte mich verbessern. Ich möchte, dass Dresden und Sachsen noch besser wird, mit mehr Wohlstand, mit mehr Diversität, mit mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und nur dann kann ich vielleicht mich auch als ein politisches Naturtalent bezeichnen. Also das heißt, ich lasse auch gerne Taten sprechen, anstatt nur Worte.
Eine gute Tat haben Sie vollbracht. Sie haben diesen wundervollen Tee mitgebracht und ich werde sehr aufmerksam meine Leistungskurve heute beobachten und Sie beim Wort nehmen und hoffen, dass mir das Aktivität verleiht für den Tag. Vielen lieben Dank.
Ich danke Ihnen.
Auf ein Bier mit, der DNN Dresden Talk.